Ich lese den Predigttext. Er steht in Epheser 2, Verse 1 bis 10. Das neue Leben als Geschenk der Gnade. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.
Wir wollen noch einmal zusammen beten. Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst und für diese Zeit, in der wir uns einstellen können auf Weihnachten, auf Advent. Hilf uns, dass uns das gelingt. Amen. Ja, heute ist der zweite Advent, wir alle wissen das, und gleichzeitig ist heute Nikolaus. Und das kommt nicht so oft vor, dass beides zusammentrifft. Also 2015 war das so, das nächste Mal ist es 2026 der Fall und dann erst wieder 2037. Und weil es etwas Besonderes ist, geht es in meiner Predigt um diese beiden Ereignisse, nämlich Advent und Nikolaus. Advent ist ja eine besondere Zeit im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr beginnt damit. Und die Adventszeit ist gedacht als eine inhaltliche Vorbereitungszeit auf das eigentliche Ereignis zu Weihnachten, nämlich Weihnachten, also die Geburt Jesu. Und die Adventszeit soll uns helfen, die Bedeutung dieser Geburt in unser Leben zu kriegen, in unseren Alltag, in unser Denken, eben in unser Leben. Und auch heute im Bibeltext geht es darum, was diese Geburt Jesu für uns bedeutet. Auch ganz praktisch. Das Ungewöhnliche an dem heutigen Predigttext ist die Auswahl des Textes. Er war vorgeschlagen als Predigttext für den 6. Dezember 2019, also für Nikolaus im letzten Jahr. Das heißt, die Theologen, Pastoren, Kirchenväter haben sich bei der Auswahl dieses Textes etwas gedacht. Dieser Bibeltext ist insofern ungewöhnlich, weil es in der Regel zwei Arten von Texten im Advent gibt. Die einen stammen aus dem Alten Testament und sind prophetische Hinweise auf das, was kommen sollte. Also viele Jahrhunderte vor der Geburt Jesu geschrieben, gibt Gott den Propheten klare Hinweise. Er offenbart das, was in der Zukunft passieren wird. Er zeigt sich damit als wunderbarer Ratgeber und später, weil es auch wirklich passiert, als starker Gott. Ich nehme mal ein paar Beispiele von Bibeltexten und Versen, die ganz oft im Advent auftauchen. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns geben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Über diese und andere Texte wird dann gepredigt. Mein Thema am letzten Sonntag stammte hier aus Jesaja Kapitel 9 und ich habe darüber gepredigt, über den wunderbaren Ratgeber und starken Gott. Also das ist die eine Auswahl von Texten, über die häufig im Advent gepredigt wird. Und dann gibt es die Predigttexte, die die Zeit direkt vor der Geburt Jesu beschreiben oder kurz danach. Das sind dann immer Texte aus den Evangelien. Nächsten Sonntag zum Beispiel geht es um Lukas Kapitel 1, 67 bis 79. Die Geburt Jesu wird berichtet in Kapitel 2. Heute dagegen geht es um einen Text, der lange nach der Geburt Jesu entstanden und aufgeschrieben ist. Die Wissenschaftler vermuten so um das Jahr 60 nach Christus. Also die Geburt Jesu ist schon ungefähr 60 Jahre her. Kreuzigung, Auferstehung, die Entstehung der christlichen Gemeinde, das ist alles schon geschehen. Der heutige Text hat also eigentlich nichts mehr mit Advent und der Geburt Jesu zu tun. Aber er passt perfekt zum heutigen Nikolaus, der ja nun auf einen Sonntag fällt. Und deshalb habe ich mich entschieden, über diesen Text zu reden. Um die Botschaft zu erfassen, ist es gut, einmal nachzudenken, welchen Ursprung eigentlich der Nikolaustag hat. Also der 6. Dezember. Der 6. Dezember. Und da wir schon den kleinen Film gesehen haben, muss ich nur noch weniges zitieren aus einem Artikel aus den Stuttgarter Nachrichten. Also, wir feiern den Nikolaustag in Gedenken an den heiligen Nikolaus von Myra. Angeblich soll er an einem 6. Dezember gestorben sein. Er war Bischof in Myra, lebte wahrscheinlich im 4. Jahrhundert und war Bischof. Um den heiligen Nikolaus ranken sich viele Legenden. Vor allem seine Großzügigkeit spiegelt sich in diesen Legenden wider. Was als historisch bestätigt gilt, Nikolaus verteilte sein Vermögen unter den Armen. Im Mittelalter wurde es zur Tradition, Kinder und Arme am 6. Dezember zu beschenken. Ganz im Stil des heiligen Nikolauses, der auch zu Kindern besonders gütig gewesen sein soll. Mit der Reformation von Martin Luther um 1535 änderte sich die Tradition vor allem für Protestanten. Fortan wurde die Verehrung von Heiligen abgelehnt und die Bescherung am Nikolausabend gestrichen. Stattdessen sollte der heilige Christ bzw. das Christkind an Weihnachten Geschenke bringen. Soweit ein kleiner Ausflug in die Kirchengeschichte. Was an dem Leben dieses heiligen Nikolaus, dieses Bischofs, entscheidend ist für unser heutiges Thema, ist, dass er etwas hatte, nämlich Geld, Reichtum, Besitz. Und dieses Geld und diesen Besitz und diesen Reichtum, das alles nicht für sich selber behielt, sondern es verschenkte. Er hatte etwas. Oder gibt es weiter? Man könnte auch sagen, ihm ist etwas geschenkt und er verschenkt es weiter. Und genau dieses Prinzip findet man im heutigen Bibeltext. Uns ist etwas geschenkt durch Jesus Christus. Durch sein Kommen, durch seine Geburt ist uns etwas geschenkt. Und weil uns etwas geschenkt ist, können wir auch etwas geben und weitergeben. Die Frage ist, was ist uns geschenkt und was können wir weitergeben? Und ich will den Text dafür einmal Schritt für Schritt durchgehen. Und im Text geht es, auch wenn er ein bisschen holprig klingt, um unseren geistlichen Zustand, um unser Verhältnis zu Gott. Dazu, wie stehen wir eigentlich zu dem heiligen Gott, den wir ja nicht sehen können. Es geht darum, wie passen Gott und ich eigentlich zusammen. Und dabei gibt es ein Vorher und ein Nachher. Und dazwischen ist etwas passiert, etwas hat sich geändert. Also Vorher, Veränderung, Nachher. Das sind meine drei Schritte, um den Text für uns zu erfassen. Kommen wir zum Vorher. Lest den Text nochmal vor. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Worum geht es hier? Jeder Mensch ist geistlich beurteilt ein Mensch ohne Gott. Kein Mensch auf dieser Erde wird gläubig geboren, sondern jeder Mensch ist erst einmal auf sich selbst bezogen. Jeder Mensch lebt und kämpft erst einmal für sich, für sein Leben. Auch wenn wir in der Regel immer in eine Familie hineingestellt sind und dann natürlich nicht nur für uns selber da sind. Geistlich gesehen hat ein Mensch niemals automatisch eine Beziehung zu Gott, sondern er lebt getrennt von seinem eigentlichen Schöpfer, der ihn gewollt und ihm seine Seele eingehaucht hat. Diese Trennung zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf nennt die Bibel Sünde. Sünde ist eine Zustandsbeschreibung über unser Verhältnis zu Gott. Und dieser Zustand wird hier im Text in den ersten drei Versen beschrieben. Wir waren Gott ungehorsam. Wir wollten nichts von ihm wissen. Wir haben gelebt wie alle anderen und wie es heute üblich ist. Und deshalb hat uns eine andere Macht bestimmt, nämlich der Gegenspieler Gottes, der Satan. Und das hat nichts mit Besessenheit zu tun, sondern damit, was unser Denken bestimmt. Und dieses Denken hat geistlich gesehen einen anderen Fokus als Gott selbst. Unser Leben ist bestimmt von Prinzipien, die gegen den guten Plan Gottes mit uns Menschen sprechen. Und was ist der gute Plan Gottes? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Folge ist, geistlich gesehen, dass Gott und Mensch getrennt sind. Im Text steht, wir sind in Gottes Augen tot. Zwischen Gott und Mensch gibt es einen tiefen Graben, einen Sund. Wir leben jenseits von ihm. Wir leben in einem Zustand, der bei Gott etwas auslöst. Nämlich Zorn. Ein Ärger darüber, dass wir getrennt von ihm leben. Und eben unsere eigenen Wege gehen. Unser eigenes Denken haben. Das ist das Vorher. So beschreibt der Apostel Paulus das Leben und den Zustand des Menschen. Getrennt von Gott, jenseits von Eden, Gott und Mensch passen nicht zusammen. Aber es gibt eine unendliche Gegenbewegung gegen diesen Zustand, gegen dieses Getrenntsein. Und die Triebkraft dafür ist Gottes Liebe. Die Triebkraft ist seine Liebe zu den Menschen. Die Triebkraft ist seine Barmherzigkeit, sein Mitfühlen für uns. Im Text heißt es, aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Barmherzigkeit bedeutet vom griechischen Wort her, dass sich jemandem die Eingeweide umdrehen, weil derjenige so sehr leidet. Gott leidet. Er leidet darunter, dass der Mensch von ihm getrennt ist. Er leidet. Ihm drehen sich die Eingeweide um, menschlich ausgedrückt. Und weil Gott so leidet, hat er etwas getan. Er gibt seinen Sohn in den Tod. Er lässt zu, dass ein unschuldiger Mensch seinen Sohn stirbt. Und wer jetzt sagt, naja, Gott wusste doch, dass Jesus wieder aufersteht. War doch gar nichts Schlimmes. Wer eigene Kinder hat und sie liebt, der weiß, was das bedeutet. Sein eigenes Kind leiden zu sehen, wenn es mal krank ist oder wenn es Unrecht erlebt. Und ich ahne, was es bedeuten würde, sein eigenes Kind sterben zu sehen. Ich glaube, ich würde lieber selber sterben, wenn ich das erleben müsste. Und wer das einmal erlebt hat, sein eigenes Kind zu verlieren und womöglich sterben zu sehen, der weiß, wie Gott sich gefühlt hat, als Jesus am Kreuz langsam, grausam verreckt ist. Durch den Tod Jesu ändert sich etwas im Verhältnis des Menschen zu Gott. In Römer Kapitel 8 steht das so. So gibt es nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus sind. Es gibt ein Nachher, und dieses Nachher ist, der Mensch kann Gott begegnen. Wir sind geistlich gesehen Gottes Kinder geworden, adoptiert sozusagen, aufgenommen in Gottes Familie, sofern. Und das ist die einzige Bedingung für das Nachher, sofern ein Mensch, so heißt es in Römer 8, in Christus ist. Wann ist ein Mensch in Christus? Wenn er erkennt, was ihm durch die Geburt und den Tod Jesu geschenkt ist. Dieses Erkennen nennt die Bibel Glauben oder Vertrauen. Dieses Erkennen ist ein Glaube, bei dem man erkennt, erstens, Gott ist da, existiert. Er ist der Schöpfer, er hat mich gewollt. Zweitens, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Drittens, Jesus wurde geboren, er hat auf der Erde gelebt, er ist gestorben, begraben, auferstanden. Und er lebt auch noch heute für uns in einer unsichtbaren Welt. Und viertens, an diesen Jesus will ich glauben und mein Leben nach ihm und seinem Willen ausrichten. Ich will ihm nachfolgen. Mit diesem Glauben, mit diesem Bekenntnis und dem Beginn in eine Nachfolge Christi wird ein Mensch Christ. Und mit diesem Glauben und der Nachfolge verändert sich mein Verhältnis zu Gott. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht mehr jenseits von Eden, sondern ich bin angekommen bei Gott selbst. Im Text wird das so ausgedrückt. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So will Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes, und nicht euer eigenes Werk. Durch seine eigenen Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Unser Verhältnis zum lebendigen Gott hat sich verändert. Und der Einzige, der etwas zu dieser Veränderung beigetragen hat, ist Gott selbst. Jesus Christus auch. Aber kein Mensch, niemand von uns hat etwas dazu beigetragen, dass wir jetzt in einer ständigen Verbindung zu Gott leben können. Und auch wir als Pietisten nicht, die immer betonen und betont haben, wie wichtig die eigene Entscheidung für den Glauben ist. Auch wir haben nichts dazu beigetragen, was damals passiert ist, sondern es ist ein Geschenk. Gott hat das alles in die Wege geleitet, aus Liebe, lange vor uns. Und aus Liebe zu uns stirbt Jesus Christus für dich und mich. Die Frage ist, was machen wir mit diesem Geschenk? Und damit sind wir jetzt beim heutigen 6. Dezember, beim Nikolaustag. Der heilige Bischof von Myra namens Nikolaus war war ja in seinem Leben beschenkt mit Geld, mit Reichtum und Besitz. Und aus Dankbarkeit hat er etwas verschenkt. Er hat etwas abgegeben und deswegen ist er bekannt geworden bis heute, weil er etwas verschenkt hat. Und dieses Prinzip, dieses Verschenken, weil mir selber etwas geschenkt ist, nimmt der Text ganz zum Schluss auf. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Jemand hat Gutes an uns getan, nämlich Gott selbst. Wir sind von Gott reich beschenkt. Sein Sohn Jesus Christus gibt für uns sein Leben. Und weil uns nun so viel Gutes geschenkt ist, sollen wir Gutes tun. Wir sollen auch etwas von dem verschenken, was wir haben. Und was haben wir alle, unabhängig von unserem Geld auf dem Konto und der Wohnung oder dem Haus, das wir vielleicht besitzen? Wir haben Zeit. Und wir haben uns selber. Und diese Zeit, die auch Gott uns schenkt, und unser Leben, das beides, können wir nutzen, um Gutes zu tun. Wir können Zeit verschenken an andere und unsere ganze Aufmerksamkeit. Gerade jetzt im Advent, im Angesicht dieser ganzen Einschränkungen in diesem Jahr, kann unserer Gemeinschaft untereinander nichts Besseres passieren, als dass wir einander Gutes tun. Ein Anruf heute Abend, das wäre zum Beispiel für mich ein Beispiel für etwas Gutes tun. Wenn dir jetzt jemand einfällt, den du schon lange anrufen wolltest, vielleicht ist dieser Anruf heute Abend genau das, was Gott, hier im Text steht, schon lange vorbereitet hat. Das kann ja auch ein Anruf in der nächsten Woche sein. Aber was würde das bewirken, wenn du bei diesem Anruf deine Zeit verschenkst und deine ganze Aufmerksamkeit gibst? Oder wie wäre es, wenn du in der nächsten Woche ein oder zwei Adventskarten verschickst? Text: Liebe Irmgard, ich habe Sonntag an dich gedacht, ich bete für dich und freue mich auf ein Wiedersehen. Ich wünsche dir eine gesegnete Adventszeit. Dein Martin. Oder stellt euch vor, ihr nehmt heute einen der wunderschönen Kalender mit, die es vielleicht noch gibt. Gibt es die noch? Oder irgendwas anderes. Eine selbstgemachte Marmelade. Und die macht ihr noch eine weihnachtliche Schleife. Und dann bringt ihr diesen Kalender oder diese Marmelade oder was auch immer jemanden vorbei. Klingelt an der Tür. Mit Maske vielleicht, überreicht die Marmelade, den Kalender, ein Wein, was auch immer. Wünscht einen gesegneten Advent und frohe Weihnachten, redet noch kurz und dann geht ihr wieder und zieht eures Weges. Mit Frieden im Herzen und mit der Freude des anderen, der diese Begegnung nicht vergessen wird. Wir sind von Gott reich beschenkt. Und weil uns von Gott durch Jesus Christus so viel geschenkt wurde, können wir auch Gutes tun. Und wir können anderen Menschen etwas schenken, wie damals der heilige Nikolaus. Gott segne uns dabei.